Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nest Podcast. Der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum führt vielerorts zu einer intensiveren, standardisierten und kostengünstigen Bebauung. Trotz technischer Fortschritte bleibt die Herausforderung bestehen, ökologisch verträgliche Lösungen zu finden, die sowohl den sozialen als auch den ökonomischen Anforderungen gerecht werden. So bleibt nachhaltiges Bauen vielerorts hinter wirtschaftlichen Interessen zurück, mit langfristigen Folgen für Umwelt und Lebensqualität. Dieses One-Fits-All-Prinzip sieht mein heutiger Gast sehr kritisch. Christine Lemaître, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, fordert ein grundlegendes Umdenken in der Baupraxis. Ihrer Ansicht nach soll die Serialisierung nicht der Ausgangspunkt sein, sondern die logische Konsequenz einer durchdachten, kontextbezogenen Planung. Wer baut und vor allem für wen gebaut wird, soll wieder stärker in den Fokus rücken. Denn standardisierte Lösungen ignorieren oft die individuellen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer sowie die Besonderheiten des jeweiligen Ortes. Mein Name ist Peter Richner, ich bin Mitinitiant von Nest und wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
Nest Podcast – Die Zukunft des Bauens.
Frau Lemaître, es freut mich sehr, dieses Gespräch heute mit Ihnen führen zu dürfen. Die DGNB feiert ja in diesem Jahr den 18. Geburtstag, ist also quasi volljährig geworden. Wie etabliert sehen Sie Ihre Organisation und deren Ziele in der Bauwirtschaft in Deutschland heute, nach 18 Jahren?
Ja, vielen Dank, freue mich auch hier zu sein. Ja, 18 volljährig, aber wir fühlen uns noch gar nicht so, weil wir einfach nach wie vor so viel vorhaben, so viel Neues auch immer wieder entdecken, diskutieren, vorantreiben. Ich glaube, wir haben uns in der Expertenszene in Deutschland sehr gut etabliert, aber natürlich in der Kleinteiligkeit der Bau- und Immobilienbranche, wie sie in Deutschland oder ich glaube generell in Europa einfach Stand ist, haben wir es noch nicht geschafft, quasi durch die ganze Wertschöpfungskette durchzudringen. Also bei uns sind jetzt auch gerade Handwerker eine Zielgruppe, wo wir gerade eben am Konzipieren sind, was wir da machen können. Also eben auch mehr in die kleinteiligen Strukturen reinwirken. Wir haben jetzt begonnen, uns mit der Finanzwirtschaft sehr, sehr intensiv auseinanderzusetzen. Also von dem her, 18 ist eher ein Ansporn für die nächsten 18 Jahre und wir wollen eigentlich noch viel mehr machen.
Wenn man ja auf Ihre Webseite geht, dann ist das Angebot sehr umfassend, muss ich sagen. Also ich glaube, Sie versuchen ja wirklich diesem Begriff Nachhaltigkeit umfassend nachzukommen. Wie ist Ihre Definition für Nachhaltigkeit im Kontext des Bauens?
Ja, also übergeordnet beschreibe ich es eigentlich immer so als Zukunftsfähigkeit und qualitätsvolles Bauen. Ich glaube, daraus leitet sich einfach sehr, sehr viel ab. Nämlich genau dann auch diese Ganzheitlichkeit, für die wir als DGNB stehen, eben nicht nur die ökologischen Themen, sondern auch wirklich diesen Einklang zwischen Ökonomie, Ökologie und soziokulturellem. Bauen ist ja kein Selbstzweck. Bauen ist nicht dafür da, um irgendwie das ganze Holz irgendwo aufzubewahren oder ein begehbares Anlagevermögen zu sein, sondern am Ende bauen wir für Menschen. Und ich glaube, diese Menschlichkeit auch zurückzubringen, auch in dieser Ganzheitlichkeit, bis hin auch zur Frage, was machen wir eigentlich mit unserer Biodiversität? Wie müssen wir auch Menschen mitnehmen, erreichen, weiterbilden? Das sind eigentlich alles so Themen, die bei uns zusammenspielen und eigentlich auch so unsere Definition von nachhaltigem Bauen sind. Also eben dieser Dreiklang, aber immer mit diesem Aspekt Zukunftsfähigkeit, qualitätvolles Bauen, mit dem Menschen im Mittelpunkt.
Hat ja auch sehr viel mit Baukultur zu tun und Sie haben jetzt mehrmals auch eben diesen Aspekt der Qualität genannt und das beginnt für mich natürlich auch immer mit der Qualität des architektonischen Entwurfs, weil, eben Sie haben gesagt, es muss zukunftsfähig sein, das heißt, es müsste auch in typischerweise 20, 30 Jahren noch attraktiv sein, das, was man gebaut hat. Und wenn man etwas baut, das einem nicht gefällt, dann trägt man keine Sorge dazu und dann wird man eben diese Zeiträume nie erreichen. Auf der anderen Seite, die Qualität von Architektur, die Zukunftsfähigkeit von Architektur zu beurteilen, ist ja keine einfache Sache. Ich sage jetzt mal, eine Energiekennzahl zu ermitteln, ist da deutlich einfacher.
Ja, ich glaube, also zum einen kann ich Ihnen zustimmen, das ist für uns eigentlich auch die Ausgangslage. Vielleicht muss man auch gar nicht sagen über gute Architektur, sondern gute Gestaltung. Also Gebäude, Städte, die gut gestaltet sind, da halten sich einfach die Menschen lange und gerne auf. Um solche Gebäude und Städte kümmert man sich auch. Wir fahren ja nicht alle immer in die schönen Städte, auch in Italien, Frankreich, weil die Menschen dort immer alle 20 Jahre alles abgerissen und neu gebaut haben, sondern weil wir dort im Grunde ja auch Baukultur sehen und erleben. Und man kann es natürlich jetzt nicht in einem Kriterium quantifizieren. Das wollen wir auch gar nicht als DGNB. Es geht für uns eigentlich vor allem dann eben auch um den Prozess, um diese intensive Auseinandersetzung mit der Frage, für wen baue ich, wie viel muss ich überhaupt bauen, baue ich hier auch am richtigen Standort. Und daraus leitet sich ja dann eben auch eine Architektur oder eine Gestaltung ab, die dann eben auch Klima und Kultur angepasst ist, die eben dort auch hinpasst, die dort auch hingehört und die dann eben auch Menschen, glaube ich, auch berührt und eben dann auch identitätsstiftend ist. Und das, was wir eben sehr kritisch sehen, ist dieses One fits all. Also ich baue überall das Gleiche, egal wohin auf der Welt. Das ist natürlich kein Garant auch für gute Architektur oder gute Baukultur.
Und gleichzeitig aber kämpfen wir ja natürlich damit, dass praktisch jedes Gebäude ein Prototyp ist, oder? Ich erfinde Zieglösungen wieder neu. Einerseits das kostet, es ist auch andererseits eine Fehlerquelle. Die Optimierung ist nie so weit fortgeschritten, wie sie eigentlich sein könnte. Das würde ja eigentlich eher ein wenig für die Standardisierung sprechen, oder? Und da gibt es so ein wenig einen Widerspruch. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich glaube, man muss es einfach differenziert betrachten. Ich glaube, das, was wir eigentlich standardisieren müssen, das sind Prozesse, das sind Themen, mit denen wir uns einfach in dem Planungs- und Entscheidungsprozess standardmäßig beschäftigen. Also, dass wir einfach den CO2-Fußabdruck bestimmen, auch schon in der Planung und in der Entscheidung und dann eben auch optimieren. Das sollte eigentlich standardisiert werden. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was wir auch versuchen, in die Köpfe zu kriegen. Und das ist natürlich gerade aktuell schwierig in dieser Diskussion um bezahlbares, schnelles, billiges Wohnen, wo man da irgendwie träumt, genau von der Serie. Aber das Serielle sollte meines Erachtens gar nicht immer am Projekt im ersten Schritt sein, sondern sollte ja, wenn eine logische Konsequenz aus einem guten und ganzheitlichen Planungsprozess sein. Und diese Methoden, die Fragen, die wir dort stellen können, die Prinzipien, die einer guten Planung innewohnen, die sind vereinheitlichbar, die funktionieren, denke ich, überall auf der Welt, sich mit CO2 zum Beispiel zu beschäftigen in der Planung. Und ich glaube aber auch, dass wir das eher als Chance begreifen müssen, dass eben jedes Projekt anders ist. Und ich bin jetzt ja ein bisschen älter als die DGNB und ich habe mal Bauingenieurwesen studiert. Und ich habe ja den Beruf studiert, weil man ja auch Lust hat an dieser Aufgabe, an der Herausforderung. Also wir studieren doch nicht Ingenieurwesen oder Architektur, weil wir irgendwelche Checklisten durcharbeiten wollen und einfach dann was hinbauen, was irgendwie jeder könnte. Also ich glaube, dass wir das vielleicht auch eher wieder als eine Chance begreifen sollen, dass dieses Ringen um die gute Lösung und das sich wirklich auch kümmern, das führt ja auch zu Qualität, dass man halt sagt, damit setzt man sich auseinander. Und das haben wir, glaube ich, alle gelernt und studiert. Und ich finde es auch immer sehr, sehr schade, dass wir dem gar keine Wertschätzung mehr entgegenbringen, sondern dass eben das so in den Köpfen ist, auch in den politischen Köpfen, seriell einfach, industriell gefördert. Und dann wundern wir uns über Fachkräftemangel. Also wenn wir keine Wertschätzung mehr schaffen, auch für die Handwerker, das Handwerkliche, das, was auf den Baustellen jeden Tag dann passiert, die harte Arbeit, die dort ist, die viele Kompetenz. Dann braucht man es ja vielleicht auch nicht wundern, wenn das für junge Leute jetzt nicht irgendwie ein Beruf ist, wo die sagen, oh, da habe ich aber Lust zu. Also deswegen glaube ich, differenziert in der Planung standardisieren, da sollte es keine Raketenwissenschaft mehr sein, eine Ökobilanz zu rechnen oder sich mit solchen Themen wie Klimaanpassung zu beschäftigen, aber dann immer die Offenheit zu haben und sich individuell einzulassen auf die Bauaufgabe und dafür auch wirklich zu ringen, um das Bestmögliche zu schaffen. Nicht das Perfekte, aber das Bestmögliche. Und eben unter Einbeziehung jeder Kompetenz, die man eben bekommen kann. Und dazu gehören eben auch die Handwerker, die Bauausführenden und auch die Menschen, die das Gebäude oder den Stadtteil nachher auch bewohnen,
Also
nutzen
im
sollen.
Prinzip Raum der Kreativität geben und dann auch sicherstellen, dass man das in einer angestrebten Qualität auch produzieren kann, oder? Sie haben gesagt, eben die Planung, die kann man standardisieren, dort kann man sehr viel rausholen. Da geht es auch immer darum, alle Leute an den Tisch zu bringen und dann kommt sehr schnell das Argument, ja, aber das wird wahnsinnig kompliziert und überhaupt und dann wird es noch teurer, oder? Und eben dann noch Ökobilanz und CO2 und dann Erdbeben und Energie und Akustik und, und dann muss es noch behindertengerecht sein. Wie gehen Sie mit dieser Problematik um, dass all diese Themen, die ja alle sehr relevant sind und die ja, glaube ich, als Einzelthemen ja nicht umstritten sind, dass die dazu beitragen, dass das Bauen in der Summe teurer wird? Ist das Ihrer Meinung nach so oder hat das mehr damit zu tun, dass eben die Prozesse nicht adäquat sind, die wir nutzen, um zu bauen?
Ja, also ich kann es nicht bestätigen. Er muss ganz klar. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Gerücht. Es gibt ja dieses Kinderspiel, das heißt Flüsterpost. Ich glaube, Stille Post kennt man es auch, dass man einem ins Ohr und dann geht es immer so weiter. Das spielen wir mit Leidenschaft, wenn es um dieses Kostenthema geht. Weil da sagt ja auch keiner, wenn jemand sagt, oh, das war teurer, dass man dann sagt, ja, wo war es denn teurer oder warum war es denn teurer? Also wir haben ja gar keine auch Kultur, das mal differenziert zu hinterfragen. Und gerade das, was Sie beschrieben haben, den Planungsprozess, wo man sagt, was, jetzt müssen wir das auch noch machen, das müssen wir auch noch machen und Barrierefreiheit auch noch, das ist ja im Grunde das, wo man auch sagt, ja, wenn die Planung nicht gut läuft, wenn der Bauherr vielleicht ein bisschen chaotisch ist, wenn man seine Hausaufgaben am Anfang nicht richtig gemacht hat, dann wird es natürlich, wird Nachhaltigkeit zu etwas Additivem, das heißt etwas, was dann viel zu spät dann auch noch dazukommt. Und wenn ich es addiere, dann wird es natürlich teurer als das, was ich ursprünglich vorhatte. Wir sehen aber viele Projekte und viele Bauherren, die auch ganz klar sagen, nein, es war nicht teurer. Aber die haben natürlich ganz am Anfang mal ihre Hausaufgaben gemacht, haben sich überlegt, was müssen wir eigentlich machen. Die haben sich dann, wie vorher schon gesagt, diese Frage gestellt, wie viel muss ich überhaupt bauen, für wen baue ich, geht vielleicht auch weniger Fläche, brauche ich gewisse Anforderungen im Schallschutz, kann ich das vielleicht irgendwie anders baulich lösen. Also mit einer guten, integralen Planung und einer ehrlichen, und ich glaube, das ist ganz wichtig, einer ganz ehrlichen Zieldefinition ganz am Anfang ist nachhaltiges Bauen nicht teurer. Und das ist etwas, daran arbeiten wir nach 18 Jahren immer noch unter Hochdruck, dieses Gerücht zu widerlegen. Und ich finde es aber, mir fällt es ehrlich gesagt zunehmend schwerer, weil wenn man sich das mal ganz neutral anschaut, dann muss man ja sagen, wie verrückt ist denn das, wenn man dauernd den Business Case herbeiführen muss für nachhaltiges Bauen, also für gutes Bauen, für zukunftsfähiges Bauen. Und jemand, der baut mit null Qualitätsanspruch und Hauptsache schnell und billig, der muss sich quasi nicht rechtfertigen. Also irgendwie haben wir ein total verschrobenes Wertesystem. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr an dieses Kostenargument. Ich kenne so viele Projekte, wo das Thema war, wo man dann vielleicht auch gesagt hat, wir machen keine DGNB-Zertifizierung. Und dann wird man eingeladen zur Eröffnung, dann kommt man da rein und denkt sich, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja eine komplett neue Büroausstattung von einem Premium-Ausstatter. Dafür hat man dann wieder Budget gehabt. Ich denke, wir kennen das alle aus dem Wohnbereich. Da wird auch in der Sanierung und macht man die Fenster nicht und macht man das. Und dann kommt da eine Küche rein, die hält auf jeden Fall mal 100 Jahre und hat so viel gekostet wie ein Kleinwagen. Also ich glaube, da müssen wir einfach sagen, da fehlt uns gerade, vielleicht auch als Menschen, dieses kurzfristige Sehen oder Verstehen, was man da in was man eigentlich investiert. Ich glaube, das ist eher die Aufgabe im nachhaltigen Bauen, dieses Nachhaltigkeitsthema als ein erstrebenswertes Bild, Architekturbild auch zu prägen, wo man dann eben sagt, naja, dafür gehe ich eben dann in der Planung anders ran. Das möchte ich einfach haben. Und dann rückt auch diese Kostendiskussion nochmal eine Ebene runter oder sie wird auch differenzierter. Und das ist, finde ich, gerade sehr schwierig, dass wir in dieser Nachhaltigkeitswelt, gerade im Bauen, Nachhaltigkeit immer sehr stark jetzt als eine technische Lösung diskutieren. Wir reden über Heizungssystem A versus B, PV dran oder nicht dran. Wir müssen ja mal reden über vielleicht weniger Fensterflächenanteil, weil das einfach mittlerweile zum Überhitzungsproblem führt. Weniger Technik in den Gebäuden. Die Technik ist ja eigentlich die, die nach 10, 15 Jahren ja dann quasi ausgetauscht werden muss. Das ist auch die Kostengruppe, die die größte Preissteigerung hingelegt hat in den letzten Jahren. Das heißt, wenn man sagt, man will nachhaltig bauen, dann bedeutet es auch Low-Tech bauen und dann bedeutet es eben auch schon wieder weniger Technik und da weniger Geld ausgeben, weniger Instandhaltungskosten in der Zukunft. Und ich glaube, diese Themen zusammenzubringen, das ist gerade die große, große Aufgabe, weil natürlich alle suchen irgendwie so diese einfache Lösung für ein komplexes Problem. Dann setzen sich eben immer so einfache Aussagen total durch und setzen sich auch in den Köpfen fest.
Die Kostenseite ist ja nur die eine Seite, die andere ist, was Sie eigentlich an Wert generieren mit einem Gebäude oder mit einer Baute. Und zumindest in der Schweiz gab es dieses sehr schöne Beispiel. Ich glaube, für Minergie war das ein zentraler Aspekt für ihren Durchbruch. Dann hat man Studien gemacht und konnte zeigen, dass eigentlich Minergie-zertifizierte Gebäude am Markt einen nachweislich höheren Preis erzielten. Und dann hat man gesagt, oh, okay, ist ein gutes Investment, oder? Haben Sie auf der Seite das auch mal analysiert? Also sind Gebäude, die jetzt beispielsweise nach DNGB zertifiziert sind, haben die am Markt einen höheren Wert als vergleichbare Gebäude ohne Zertifizierung?
Also im Grunde ist es in Deutschland eher so, dass es zum Standard gehört mittlerweile. Also Gebäude, gerade jetzt, wenn man im kommerziellen Bereich ist oder die zertifiziert sind, das wird quasi erwartet. Und wir kennen natürlich viele Aussagen, deswegen wird ja da auch zertifiziert. Das sind ja nicht alles intrinsisch motivierte Menschen, zum Glück hoffentlich auch. Aber natürlich macht es für die einfach nachher Sinn in der besseren Vermarktungsfähigkeit, im schnelleren Verkauf, in der schnelleren Vermietung. Also quasi auch diesen Link zu der Zeit und Unsicherheiten. Je länger ich brauche, ein Gebäude zu verkaufen oder zu vermieten, das ist ja auch wieder Zeit und Geld, die da ins Land geht und natürlich auch ein Risiko. Das sind natürlich alles positive Dinge für eine Zertifizierung. Und wir sehen eben jetzt auch, dass eben gerade durch das ganze Thema Sustainable Finance, EU-Taxonomie, das jetzt einfach auch mittlerweile immer mehr ein Thema wird, dass Banken auch danach fragen, die jetzt schon auch diesen Switch schon vollzogen haben und eher über Risikominimierung auch nachdenken und diese auch diesen Wert sehen einer unabhängigen Verifizierung. Weil das ist ja schon auch etwas, wenn wir das auch sehen, ob Green Claims Directive oder die MCO-Verordnung, die jetzt kommt. Also dieses Problem des Greenwashings, das haben wir ja auch perspektivisch in der Baubranche. Das haben ja nicht nur Konsumerprodukte, da wo wir es jetzt gerade und wo jeder immer weiß, ah, das ist Greenwashing oder nicht Greenwashing. Das ist ja eigentlich im Immobilienbereich ja noch viel relevanter, weil da erzählen die Leute ja auch immer, das ist alles ganz nachhaltig. Aber ob das dann nachher so ist, das Fragen, also das wird jetzt immer mehr nachgefragt und das ist im Grunde ja auch dann der Wert einer Zertifizierung, weil da gibt es eben diese unabhängige Prüfung und man kann sich dann eben auch wirklich darauf verlassen, dass das, was man auch quasi bestellt hat, in Anführungszeichen, auch das ist, was man bekommt. Und es führt natürlich auch dazu, dass einfach mit einer anderen Disziplin auch im Planungs- und Bauprozess oder auch im Sanierungsprozess auch Themen mitgenommen werden, die sonst aus Kostengründen immer gerne gleich auf der Streichliste landen. Also das sehen wir auch in unseren Auswertungen, gerade soziokulturelle Themen oder Themen der Klimaanpassung wie Landschaftsarchitektur, Begrünung. Das sind eigentlich, wenn nicht zertifiziert wird, sind das immer die Themen, da heißt es dann, naja, das kann man danach noch machen. Und das ist so, glaube ich, auch etwas, wo wir sagen müssen, da haben wir einfach Optimierungsbedarf und da haben wir auch viele Lücken in unserer Gesetzgebung und Regulierung. Wir reden ja immer gerade Energie in der Gesetzgebung, aber diese Ganzheitlichkeit, die ist nicht da in den Regulierungen, in den Gesetzen und es ist wahrscheinlich auch gar nicht abbildbar, weil man ja diese Zielkonflikte hat. Und genau das hilft einem, eine Zertifizierung dann eben zu tun, dieses ganzheitliche Bild, diese Zielkonflikte transparent zu machen, um dann nachher quasi ein sinnvolles Optimum für das Projekt auch wirklich zu bekommen im Endergebnis.
Die Zertifizierung, es ist ein Zusatzaufwand. Sie haben jetzt auch ganz klar gezeigt, was ist der Nutzen, was bekomme ich dafür? Ab welcher Größe eines Projektes macht das jetzt überhaupt Sinn? Sind Sie im Bereich kommerziellen Bauten vor allem unterwegs oder sagen Sie, nein, das geht eigentlich runter bis zu einem kleinen Einfamilienhaus oder wie sind Sie da aufgestellt?
Ja, es geht runter bis zum Einfamilienhaus. Jetzt so ein bisschen typisch deutsch, sehr korrekt. Also wir haben individuelle Kriterienkataloge vom Einfamilienhaus bis hin zum großen Hotel im Wohnkomplex, also auch gemischtnutzte Gebäude für Neubau, für Sanierung, für Gebäude im Betrieb, also quasi diese Betriebsoptimierung, die wir ganz, ganz wichtig finden und auch sehen, auch gerade aus Klimaschutzperspektive, eher mal einen Betrieb zu optimieren, bevor man baulich aktiv wird, bis hin zu Stadtquartieren. Also ganzen Quartieren, also für die alle haben wir Zertifizierungskataloge entwickelt. Wir haben ein neues System für biodiversitätsfördernde Außenräume, eben mit dem Fokus gerade für Industriestandorte und Campussituationen, also die Biodiversität in unserer gebauten Umwelt zu unterstützen, zu planen und eben zu fördern. Wir entwickeln gerade Systeme für Infrastruktur. Und gerade für das kleine Wohngebäude haben wir extra ein System entwickelt, was eben auch in der Nachweisführung noch viel, viel schlanker ist. Also weil wir das natürlich sehen, dass der proportionale Aufwand, wie viel dann in der Plan- oder Nachweisführung, da hat man natürlich nicht so viel Raum für zu manövrieren wie jetzt bei einem ganz großen Projekt. Und dafür haben wir aber extra auch einen Kriterienkatalog gemacht. Und Ich glaube, am Ende muss man dann schon immer, gerade wenn es sehr kleinteilig wird oder wenn man jetzt sagt, ich saniere mein Haus oder meine Wohnung, da macht natürlich jetzt die Zertifizierung eher weniger Sinn, aber da empfehlen wir auch immer, die Kriterien sind ja alle einsehbar, dass man sich wenigstens mal die Kriterien anschaut, wo es um das Thema Schadstofffreiheit geht von Bauprodukten, gerade im Innenraum, ist es einfach ein Thema. Das gibt ja schon Studien, die eben zeigen, dass dann das Allergierisiko bei Kindern 30% gesteigert ist, wenn man sich eben mit diesen Themen nicht beschäftigt. Das heißt, diese Inhalte sind frei verfügbar und dass man dann wenigstens auch als Privatperson sagt, jetzt schaue ich mir mal das Schadstoffkriterium an. Ich glaube, das kann man auch mit ein bisschen Selbststudium verstehen, dass man sich vielleicht das Biodiversitätskriterium mal anschaut, wenn man selber einen Garten hat oder einen Freiraum. Also, dass man da vielleicht einfach sich auch aus diesem Wissenspool einfach bedient und sagt, naja, dann gehe ich halt in den Baumarkt und kaufe mir eine Farbe mit gewissen Anforderungen dran, weil die sind alle heute käuflich erwerblich und dann habe ich schon mal für mich selber in meinem Raum auch was Gutes
Das ist
gemacht.
sicher eine sehr gute Strategie, eben dieses große Wissen, das Sie da akkumuliert haben, so zur Verfügung zu stellen und dass ich das dann eigentlich abhängig von meinem Projekt halt auch situativ nutzen kann. Das eine ist ja das Planen und das Bauen und Sie haben vorhin auch gesagt, Betriebsoptimierung. Sind Sie auch in der Betriebsphase noch aktiv oder sind Sie da raus? Weil das ist etwas, was wir ja immer wieder sehen, viele der Gebäude. Und da spreche ich jetzt natürlich vor allem aus der energetischen Perspektive, werden weit weg von ihrem optimalen Betriebspunkt eigentlich betrieben. Also man vergibt da sehr, sehr viel
Ja,
Potenzial faktisch.
also da kümmern wir uns auch seit vielen Jahren intensiv drum. Es gibt auch ein eigenes Systemgebäude im Betrieb, eben für diese Betriebsoptimierung. Erstmal schauen, was ich habe, Strategien entwickeln und dann quasi auch optimieren, da wo wir auch überhaupt nicht über viel Investitionen sprechen. Also in den Verbräuchern in dem Gebäude überhaupt mal schauen, ist das überhaupt alles richtig eingeregelt, wie Sie gerade sagen. Man hat ja diesen Performance Gap, heißt das ja, dass ich im Neubau was rechne und wenn ich mal messe, im Neubau verbrauchen die Projekte im Durchschnitt 30% mehr Energie, als sie rein rechnerisch sollten. Das ist natürlich auch eine Krux der Regulierung. Eine Regulierung ist ja eher mal, um die Leitlinien festzulegen, ist ja kein Simulationsmodell der späteren Realität. Und das ist etwas, da arbeiten wir sehr intensiv dran, das auch in die Köpfe zu kriegen und auch in die Budgets, gerade eben bei den großen Portfoliohaltern. Und da gibt es ja viele Organisationen, die Versicherungen, Sparkassen, die haben ja immer oder das Rentenversicherung, da ist das Geld auch wieder in Immobilien investiert. Das heißt, sie haben viele Immobilienbestände, große Unternehmen. Und da in die Kultur auch reinzukommen, dass diese Betriebsoptimierung auch budgetiert wird, dass man sich kümmert, dass man Verbrauchsdaten generiert, um wirklich auf individuellen Verbräuchen eines Gebäudes zu schauen, wo kann ich eigentlich optimieren, bis hin auch nachher für das Thema, für den Menschen in seiner Wohnung oder in seinem Haus. Auch da versuchen wir dafür zu sensibilisieren, dass man wirklich misst, versteht, wo kommen die Verbräuche her und sich dann eben auch Gedanken macht, wie kann man da vielleicht mit einfachen Maßnahmen die Verbräuche senken oder wenn jetzt ein Elektrogerät kaputt geht, dass man dann eben versteht, auch wenn leider das Gerät in der schlechtesten Energieeffizienzklasse immer deutlich günstiger ist als das in der besten, ich glaube, das wäre eigentlich auch nochmal ein Lobbythema, dass man dann vielleicht doch sagt, ich nehme dann trotzdem das in der besseren, weil ich eben dann einen Beitrag auch habe zu meinen Verbräuchen. Also ich glaube, das ist aber wirklich noch was in die Köpfe muss, sich weiter um die Gebäude zu kümmern. Das ist irgendwie, wir haben dafür, glaube ich, gar keine Kultur in den letzten Jahrzehnten behalten oder entwickelt, dieses Reparieren, dieses Umbauen, Weiterbauen. Das wird irgendwie gemacht, aber bei vielen Gebäuden, auch bei Schulgebäuden in Deutschland zumindest, ist es ein Problem, dass man das irgendwie einfach, ja, eher so nur immer das Nötigste gemacht hat, so nach der Maßgabe, nein, dann bauen wir ja irgendwann was Neues. Und diese Kultur irgendwie wieder reinzukriegen und zu sagen, nein, das ist keine Option, wir können ja nicht immer alles dauernd neu bauen, sondern wir müssen dieses Kümmern wieder in die Köpfe kriegen und auch in die Budgets. Das ist, glaube ich, mit einer unserer großen Aufgaben auch noch für die
Wobei, da
nächsten
sage ich
Jahre.
jetzt natürlich, wenn dieses Schulhaus eben so gebaut worden wäre, dass man das total gut findet, attraktiv, toll zum darin zu unterrichten und so, dann würde man es auch anders pflegen. Oder? Ich glaube, dort beginnt es halt. Das ist das, was wir am Anfang diskutiert haben, oder? Wenn das in gute Gestaltung, funktional und alles stimmt, dann trage ich auch Sorge dazu. Und wenn es einfach so ein 0815-Bau ist, wo ich denke, ja, ob der jetzt hier ist oder nicht, stört mich eigentlich nicht groß, dann investiere ich halt auch nicht in den Unterhalt.
Zeitlose Architektur. Ich glaube, das ist auch gerade in den Schulbauten. Also da hat man sich ja auch mal unter ökonomischen Argumenten dann irgendwie gedacht, ah, da müssen die Deckenhöhen runter und Technik rein und Lüftungssystem. Und das sind halt einfach alles keine zukunftsfähigen Attribute eines Gebäudes. Und ich glaube, dann eben auch gerade Gestaltung bedeutet ja auch irgendwie diese Zeitlosigkeit, eine gewisse Robustheit eben auch mitzubringen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und das ist auch die Herausforderung, die wir jetzt eben mit diesen damals modernen Schulen haben, dass sie halt eigentlich alle gar nicht zukunftsfähig sind, dass gar nicht die Deckenhöhen da sind, um da irgendwie groß was zu machen. Und genau die baulichen Voraussetzungen einfach gar nicht sind für eine Weiterentwicklung auch des Gebäudes.
Jetzt haben Sie ja eigentlich schon einen riesigen Fundus an Wissen, an Vorschlägen und an Konzepten. Trotzdem, und das muss ich jetzt auch fragen als Vertreter aus einer Forschungsinstitution, oder was wünschen Sie sich dann an zusätzlichem Know-how, das aus der Forschung herauskommen sollte? Wo, wenn Sie jetzt da irgendwie eine Wunschliste formulieren könnten, wo sagen Sie, da fehlt es uns einfach noch am notwendigen Wissen oder an der notwendigen Technologie?
Ja, ich glaube, das ganze Thema Bauen im Bestand, Plug-and-Play-Lösungen eben gerade auch für den Bestand. Wir sehen schon, dass viele Produktinnovationen, viele Dinge schon immer noch aus der Neubaudenke auch gemacht werden. Und diese einfache Handhabung gerade im Bestand, also wir in dem Thema der Zirkularität, es ist jetzt ja auch im Grunde mal die erste Optimierungsstrang, ist ja Bestand erhalten, weiterbauen, sanieren, bevor ich neu baue, nicht mehr abreißen. Und dafür Lösungen zu entwickeln, die sehr einfach auch nachher umsetzbar sind, weil natürlich auch unsere ganze Wertschöpfungskette, die Baufirmen, die Handwerker, die Auszuführenden, sehr, sehr stark, gerade bei großen Projekten, immer auf den Neubau auch trainiert. Das heißt, der Bestand, die Sanierung bedingt dann eben immer noch mal so eine Ad-hoc, wie mache ich denn das jetzt ganz genau? Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall noch Forschungsbedarf haben. Ich glaube, bei diesem ganzen Thema auch Daten einfach zu managen, das ist ja auch gerade so ein bisschen so eine Schere, die auseinandergeht. Auch kommend aus Brüssel, die einen sagen Entbürokratisierung, alles ist viel zu aufwendig, Reporting ist ganz schwierig. Auf der anderen Seite sagt man aber, Digitalisierung ist eine der großen Strategien für Europa. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn ich digitalisiere, warum habe ich dann immer noch so ein Problem mit Daten irgendwie umzugehen? Und ich glaube, dass wir diese Welten mal sinnvoll und einfach zusammenbringen müssen. Und ich glaube, gerade aus der Forschung würde ich mir da auch wünschen, vielleicht auch ein bisschen neuen Mut zu einer Einfachheit, zu klaren, auch anwendbaren Dingen, weil wir jetzt, glaube ich, in dieser Nachhaltigkeitswelt so ein bisschen auch das Problem haben, dass es sich so ein bisschen zu sehr verwissenschaftlicht hat. Und das ist natürlich für viele, die jetzt gerade erst anfangen, und da gibt es immer noch viele, ist damit die Einstiegshürde natürlich extrem hoch. Und dieses Technologien verstehen, einfache Lösungen entwickeln, das ist was, da ist, glaube ich, ganz viel Raum und Bedarf.
Schlussendlich einfach auch wieder Komplexität aus diesem System rausnehmen oder auf jeder Ebene, wo es irgendwo geht.
Und da brauchen wir die Wissenschaft. Also kann man einfach sagen, weil das ist natürlich, wenn wir als DGNB, wir haben ganz viele Mitglieder, auch aus der Wissenschaft, aber natürlich auch viele aus dem Markt, viele Bauprodukte-Hersteller, viele Industrie. Und ich glaube, gerade auch politisch Gehör zu finden, muss man ja eigentlich das zusammenbringen. Und wir brauchen einfach bei vielen Dingen, braucht man eigentlich nochmal diese wissenschaftliche auch Rückversicherung zu sagen, das funktioniert oder nein, nachhaltiges Bauen ist nicht teurer. Wir sagen das als DGNB, wir haben die Daten, aber das sind einfach so Dinge, da würde ich mir einfach auch von der Wissenschaft vielleicht ein bisschen mehr systematische Unterstützung für diese Transformation wünschen, dass man einfach sagt, wo sind eigentlich immer so die Hauptbarrieren, dass die Leute das wegdiskutieren, und wo können wir dann vielleicht sagen, jetzt machen wir dazu mal ein Studium, das einfach mal unabhängig zu widerlegen, dass das nicht so ist. Das wäre, glaube ich, total wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit, wo ja ganz viel wieder in Frage gestellt wird, was Nachhaltigkeit, Klimaschutz angeht, glaube ich, total
Ja, es
wichtig.
ist eben so, wenn man dann zeigt, wenn ich dort einfach von einer einfachen Investitionsrechnung, von einer Lebenszyklusrechnung ausgehe, dann kehrt das Bild komplett, oder? Dann sind eben diese nachhaltigen Lösungen im Normalfall immer deutlich kompetitiver. Aber wie Sie sagen, man muss das zeigen und man braucht ein gutes Tool, um das mit einem vernünftigen Aufwand machen zu können. Also schlussendlich tue Gutes und sprich davon. Ich glaube, Sie tun sehr viel Gutes. Und auch wenn Sie jetzt erst knapp volljährig sind, ich glaube, da können Sie also sehr stolz sein, wenn sich das die nächsten 18 Jahre so weiterentwickelt, dann kommt das sicher gut. Ich bin wirklich beeindruckt auch von der Breite und der Tiefe, wie Sie das Thema bearbeiten. Da kann man sich wirklich eine Scheibe davon abschneiden. Und in dem Sinn möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für dieses Gespräch bedanken. Und ich wünsche Ihnen für den weiteren Lauf der DNGB weiterhin alles Gute. Ich glaube, Sie sind auf dem richtigen Pfad und das bringt uns dorthin, wo wir hinwollen. In dem Sinn, besten Dank, Frau Lemaitre.
Dankeschön, vielen Dank.
Das war ein Nest-Podcast. Weitere Folgen auf nest.empa.ch/podcast.